Hallo Freunde, herzlich willkommen zur 6. Folge vom Viererpack Podcast. Wir sind heute wieder zu viert am Start. Sag doch mal was, ja, Freunde.
Tachchen. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da.
Genau, wir reden heute über vier spannende Themen. Einmal über den Klassiker am Wochenende, über die zwei Giganten Haaland und Lewandowski. Danach über Jogi Löw, der heute angekündigt hat, dass er sein Amt abgeben wird. Und zuletzt über die Premier League, wo es sehr spannend ist, wo Man City unfassbar gut spielt, Man United auch sehr gut ist, Tottenham jetzt auch wieder langsam gut wird und Thomas Tuchel mit Chelsea unfassbare Leistung abruft. Lasst uns doch direkt anfangen mit dem Klassiker. Wie habt ihr das Spiel empfunden?
Ja, Dortmund ist gut reingekommen, die ersten 10 Minuten waren gut und danach tote Hose.
Ja.
Also, ich glaube, wir können alle sagen, dass eigentlich sagt man ja immer, Angriff ist die beste Verteidigung, aber nach 10 Minuten den Angriff dann einzustellen von Dortmund war oder ist gegen Bayern einfach keine gute Idee.
Ja.
Und ich würde sagen, damit haben sie sich das Spiel weggeschenkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern einfach so zwingt und dominiert ist, dass man dann Dortmund halt einfach so langsam ersticken lässt, aber trotzdem muss Dortmund sich halt irgendwie wehren und sich nicht 80 Minuten hinten reinstellen.
Ich glaube nicht mal, dass
vor allem muss man auch mit mehr Selbstvertrauen spielen, wenn man 2-0 führt nach 9 Minuten. Schöner Doppelschlag, ist ein richtiger Stich in die Brust für die Bayern eigentlich gewesen. Muss man eigentlich daraus profitieren und weiter den Druck hochhalten und sich dann nicht so hinten reinzwängen lassen und die Bayern dann wieder ihren Job machen, als würde es 0-0 stehen. Also das haben die Bayern ganz gut gelöst und ich finde Dortmund zu schlecht geregelt.
Ja. Also stimme ich auf jeden Fall komplett zu euch beiden, weil ich meine, ich hatte es irgendwie schon im Gefühl, dass das nach dem 2-0, dass Bayern halt trotzdem gewinnt, weil das hat man irgendwie gefühlt immer.
Also nach dem 1-0 ja, aber ich dachte bei 2-0, oh okay, nach 10 Minuten 2-0, das wird schwer auf jeden Fall, aber
Ich bin erst nach dem 2-0 gekommen, ich habe es ein bisschen verpennt und dann habe ich halt das Spiel gesehen und ich habe halt gemerkt, okay, wie haben die hier zwei Tore hinbekommen? So.
Ja.
Das hat mich dann ein bisschen gewundert, aber ja, dann war es halt irgendwie klar, wenn du halt schon vor der Halbzeit schon den Ausgleich wieder kassierst, dann.
Ja, ich meine, ich bin ehrlich, ich verstehe nicht genau, warum Dortmund so defensiv wird. Die wissen doch, dass die Bayern aufmachen müssen.
Ich denke
halt nicht,
dass es Absicht war.
Nee, glaube ich auch nicht.
Natürlich nicht, ich habe viel darüber gelesen, ich habe es ja auch gesehen, ich habe ja live geguckt, wie krass Bayern einfach die Dortmunder eingeschnürt haben, wie die nicht zugelassen haben, aber ich kann mir nicht denken, dass hätte Dortmund mehr darum gegeben oder hätten sie von sich aus mehr Offensivpower spielen wollen, hätten die das hinbekommen. Die Bayern brauchten 3 Tore, haben zum Schluss 4 geschossen. Da müssen die ja eher auf die Offensive gehen und die Defensive vernachlässigen. Davies war super viel vorne. Kimmich war auch echt relativ viel vorne. Und die haben unfassbar schnelle Spieler, die Dortmunder. Auch wenn Sancho und Guerreiro verletzt waren.
Es gibt halt zwei Sachen, die ich auf jeden Fall da noch ansprechen möchte bei dem Spiel. Und zum einen ist es halt, ich weiß nicht, was Süle da auf der Rechtsverteidigerposition macht.
Ja, also,
der sieht da so unbehilflich aus und der weiß einfach nicht, was er da machen soll. Und dann bewegt er sich da so störrisch als Kühlschlange über die rechte Seite und keine Ahnung. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus.
Ja, safe.
Ich weiß halt nicht, also ich würde halt lieber Alaba da auf der Rechtsverteidigerposition hinstellen. Ich meine, so schlimm kann es ja jetzt nicht sein und dann ihn in die Innenverteidigung rücken, aber
naja. Ja. Oder Hernandez oder so.
Aber
ja. Also ja, wirklich, wenn er anfängt zu dribbeln, würde ich schon lachen.
Aber insgesamt, also in der zweiten Halbzeit war das System von Bayern ja auch eher, dass dann nur Davies und Boateng oder Javi Martinez hinten in der Innenverteidigung sind und Alaba war ja immer auf dem linken Flügel dann. Also, so, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so geplant, also wahrscheinlich war es schon so geplant, aber ich fand die Taktik auf jeden Fall sehr interessant, sagen wir mal so.
Naja, es ist gut gegangen am Ende des Tages. Ne?
Es hat noch funktioniert.
Es hat funktioniert. Lewandowski hat gezeigt, dass er echt in der Lage ist, den wie alt, 45 Jahre einen Rekord zu brechen von Gerd Müller.
Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe da keine Zweifel mehr dran. Solange der sich nicht verletzt wird.
Ja, safe. Wie viel sind es ja noch? 10 Tore in 10 Spielen oder so, oder weniger sogar.
Ja, er hat ja, jetzt 31, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Neun Tore braucht er noch.
Ja, also um ihn halt zu überbieten, braucht er noch 10. Und das traue ich ihm zu. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, aber sowas
ja, safe. Ja, auch halt das dritte Tor, wie problemlos der den da reingenickt hat. Als ob da irgendwie ein Vierjähriger im Tor steht, das war unglaublich. Naja.
Und dann natürlich die andere Sache, die wir noch besprechen müssen, ist das angebliche Foul.
Ach so, ja.
Ihr habt das gesehen? Wer will denn anfangen?
Wäre das bei den Bayern gepfiffen worden?
Ich denke nicht.
Das hat der Reus in die Frage geworfen, also in die Runde. Er meinte ja,
also,
dass sie das, dass angeblich die Bayern das gepfiffen hätten bekommen. Und ich kann ihn auch so ein bisschen nachvollziehen, also ein bisschen verstehen, dass er sich ein bisschen benachteiligt fühlt. Es fühlen sich aber viele, dass die Bayern angeblich so viel gepfiffen bekommen. Das sagt man ja mal wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob es dazu Statistiken gibt oder nicht. Aber ja, kann sein, muss nicht sein. Aber zu dem Foul, es ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Ich habe das Spiel nicht ganz verfolgen können. Deswegen, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter für eine Linie hatte. Aber wenn sie ein bisschen härter war, dann ist es kein Foul und damit dann auch keine Fehlentscheidung. Für mich persönlich.
Ja, ich fand ein Argument, was viel gefallen ist, auch auf Sky danach, dass bei einem Spieler wie Can ein Sané den eigentlich nicht wegtackeln kann. Das finde ich, das sehe ich nicht ein. Ich bin ehrlich, ich habe das auch als Foul gesehen. Weil in so einem Sprint oder einfach, es ist einfacher, als man denkt, auch mal so einen Spieler umzufällen, wenn man mit genug Tempo und Speed da reingeht. Ich finde, es hätte gepfiffen werden. Gut, ich finde, es hätte nicht unbedingt gepfiffen werden müssen, aber ich verstehe Reus schon, dass es, glaube ich, bei den Bayern eher gepfiffen worden wäre und dass sich der VAR da auch nochmal eher eingeschaltet hätte.
Ich verstehe das auch voll und kannst du nicht. Ich denke auch, so wie Marco Reus, dass Bayern da irgendwie immer ein bisschen einen Vorteil hat. Ja, safe. Aber ich sehe es halt nicht in der Situation. In der Situation hatte er einerseits war es halt einfach ein harter Zweikampf in meinen Augen. Es war halt viel Tempo drin, aber das. Also Sané hat den Arm angelegt und dann fliegt er schon weg. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber für mich ist das kein Foul. Und danach hatte vor allem auch noch kurz Dortmund den Ball. Also,
ja, genau, das ist halt die Sache. Also vielleicht war es ein Foul, aber...
Auf gar keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Wenn der Schiri da schon wegpfeift, dann ist es okay, aber danach kann er es ja nicht mehr wegpfeifen.
Ja.
Also das Ding ist ja auch, dass wir uns in der Bundesliga immer über die Schiedsrichter aufregen, dass sie diese ganzen leichten Dinge alle abpfeifen. Und wenn sie es jetzt mal nicht tun, dann ist es wieder falsch so. Also,
ja, stimmt. Ja.
Ich finde es auch nicht richtig, von ihm sich da so hinzustellen, dann als Captain und das dann darauf zu schieben.
Weil ja, Reus sowieso in den letzten Wochen war er echt unsympathisch, finde ich.
Ja, sie haben es jetzt 80 Minuten immer wegverteidigt so und dann muss er halt trotzdem den Punkt mitnehmen.
Und ganz ehrlich, Marco Reus ist jetzt auch nicht mehr der jüngste und unerfahrenste Spieler, der weiß genau, dass er sich da eigentlich nicht so hinstellen darf und das so sagen soll.
Kam wirklich wie so ein beleidigtes Kind rüber.
Ja. Hier, Nico von One Football hat auch gesagt, er altert nicht gut. Der wird immer nur griescremiger, weil der halt auch, seien wir ehrlich, der hat 2 DFB-Pokale gewonnen und 2 Supercups oder so.
Ein bisschen
komisch. 2 Meisterschaften?
Nee, da war er, glaube ich, noch nicht bei Dortmund.
Doch. Schon länger bei Dortmund. Ich muss auch mal sagen, also es ist allgemein eine sehr komische Person. Einerseits ist er ja auch ohne Dings gefahren hier, wie heißt Führerschein? Ist er ja auch gefahren.
Ja, stimmt.
Und als, wir können uns ja alle noch an das legendäre 4-4 erinnern oder an das 4-2, da ist er ja auch mit Rot vom Platz geflogen. Also nicht der beste Captain in meinen Augen.
Ja, und da darf auf jeden Fall Grüße raus an Dustin, der ja auch seine eigene Agenda gegen Marco Reus führt.
Was ich auch nachvollziehen kann. Eine Personalfrage noch, die auch Dustin bestimmt super interessiert ist Meunier.
Ganz kurz, nein, Reus hat nicht eine Meisterschaft gewonnen.
Nein?
Oh. Es stimmt, der ist erst 12-13. Der ist
12-13 zu Dortmund gewechselt und hat ein DFB-Pokal und 3 Supercups gewonnen, das war's.
Das ist dann im Endeffekt auch ein bisschen traurig.
Das ist total, deshalb...
Er hat auch viel Pech, muss man ihm
sagen. Ja, natürlich hat er viel Pech, der hat auch, leider, der hat ja nicht mal die WM mitgewonnen, auch wenn er es absolut verdient hätte, da mitzufahren. Er war ja verletzt, leider.
Zu dem Zeitpunkt, ja.
Der, immer verletzt. Der Reus ist nicht mitgekommen.
Der war verletzt. Der hat sich in der Vorbereitung verletzt von der WM.
Aber dafür Weidenfeller und Dom. Waren dabei.
Und Großkreuz.
Stimmt. Großkreuz. Ja, ja. Also, wie gesagt, deshalb meinte ich das auch der Eltern nicht gut, weil der halt eben auch wahrscheinlich kriegsgrämig ist, dass er wirklich erst ein DFB-Pokal, also das ist sein einziger wirklicher Titel.
Ja.
Und das ist unfassbar. Hat
viel Pech.
Dass Marco also Reus. Das
muss man ja auch sagen, viel Verletzungspech.
Ja, na klar.
WM damals mit Löw geholt. Ja. Und ich würde eigentlich jetzt überleiten, weil genügend gesprochen über einen Klassiker haben wir jetzt.
Ja.
Löw hat gesagt heute, EM, letztes Ding.
Ja.
Danach macht er es vorbei. Löst seinen Vertrag auf. Der geht ja eigentlich noch ein Jahr länger. Also wäre er noch für die WM gedacht. 22. Ja. Aber so weit kommt es dann gar nicht erst.
Nee.
Also krass. Ich meine auch hier Jubelschreie in der Nachbarschaft gehört zu haben, als die Nachricht reinkam.
Ja, nee, ich finde.
Verständlich.
Ich finde, es ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Vor allem, wenn man jetzt direkt auf die EM guckt, weil er jetzt, glaube ich, viel weniger Kritik bekommen wird, auch in den Wochen davor. Ich glaube, viele Medien und auch viele Menschen in Deutschland werden sich jetzt einfach denken, das ist seine letzte EM, der hat uns den WM-Titel geholt. Es wäre jetzt echt nicht cool, wenn wir ihn so verabschieden, indem wir ihn kritisieren die ganze Zeit. Ich glaube, ist es für Deutschland echt gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Spieler sich jetzt nochmal denken, ja komm, für Löw gebe ich jetzt noch einmal alles. Ja. Ich sehe nicht wirklich Verlierer in der Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass Löw jetzt noch der Richtige ist für lange.
Ja, also ich denke halt, dass es auf jeden Fall Zeit war. Aber man muss wirklich mal sich vor Augen führen, wie er einfach unsere Fußballzeit auch geprägt hat.
Auf jeden Fall. Wir
kennen einfach keinen anderen Trainer.
Nee.
Als Nationalmannschaft. Das wird was ganz Neues für uns sein. Aber wirklich, ich habe, glaube ich, auch noch eine Statistik lesen heute, dass er halt einfach irgendwie 34 WM-Siege, also Spieltagssiege geholt hast aus irgendwie 51 oder sowas, und das ist mit Abstand die meisten für einen Nationaltrainer bei Deutschland. Also er hat eine überragende Statistik, auch wenn es jetzt in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen ist. Oder auch bei der
letzten Fall. Und ganz kurz, ich finde auch, das muss man sich mal vor Augen führen, welcher Mensch außer der Kanzlerin hat ein größeres Standing in Deutschland als der Bundestrainer? Ohne Witz jetzt.
Es ist eigentlich wirklich eine berechtigte Frage.
Ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand einerseits bekannter ist und andererseits, naja, was heißt Standing, aber wer auch mehr in den Medien ist, vor allem zu Zeiten wie der WM.
Bekanntheitsgrad.
Wer? Also welcher Politiker, welcher Musiker ist bekannter als Jogi Löw? Außer der Kanzlerin.
Kapital Bra.
Ja, klar. Nee, ich glaube nicht. Nein, weil Jogi Löw ist von allen Generationen total bekannt. Kapital Bra absolut nicht.
Ja, ja, also man muss auch sagen, diese Jubelschreie, die du da angesprochen hast, David, das liest man eigentlich überall auf Twitter, auf Instagram, überall freuen sich die Leute ja, dass Löw geht. Aber ich sag mal so, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich nicht darüber freue. Aber man muss ihn halt auch schon würdigen. Die Leistung, die er abgerufen hat für uns,
auf jeden Fall,
die war schon ziemlich krass.
Ja, bin ich genauso dabei, weil ich auch ihn auch sehr lange verteidigt habe auch noch, aber inzwischen, ja.
Ja, ich auch. Nach dem
6-0 oder 7-0, was war es?
Genau, 6-0 gegen Spanien.
Da war es dann auch vorbei. Der soll jetzt einfach die EM machen und so, es kann ja nicht schlimmer werden als das letzte Turnier.
Ja, und ich glaube halt auch, dass er wirklich mit viel, viel weniger Druck in die EM gehen wird. Also,
ja, das auf
jeden Fall. Hat ja nichts mehr zu verlieren. Der lässt es jetzt schön ausklingen. Na, er hat schon noch was zu verlieren, aber der weiß, also er wird ja nicht mehr gefeuert werden danach.
Lol.
Er geht da ohne Druck. Ja, nee, ich hoffe auch,
dass er noch die alten Spieler sozusagen, also die alten in Anführungszeichen Spieler beruft mit Boateng, Müller und Hummels, also beziehungsweise, dass er eben die Möglichkeit gibt. Einfach nur mal so als Abschluss, weil das wäre auch so eine gute Selbstreflexion.
Total.
Das habe ich heute bei auch in einem Video gesehen zu Löw. Da meinte einer, was er eigentlich gut fände, wenn er die wieder berufen würde, weil das auch so gegenüber sich selbst eine Selbstreflexion wäre, dass er damals einen Fehler gemacht hat und sie rausgeworfen hat und sie halt jetzt noch zeigen, was für eine Rolle sie spielen.
Und ist auch einfach.
Und ich glaube, mit denen könnte das nochmal so eine richtige EM werden, so wie früher bei Löw, wo man es erwartet hat. Man hofft, man schafft es irgendwie ins Halbfinale und dann muss man durch dieses Halbfinale. Halbfinale war früher immer für mich K.O.-Kriterium bei Deutschland. Entweder gewinnt man es oder man fliegt raus.
Ach so.
Und das ist
bei den anderen
alles danke, Mo.
Das ist
danke.
Bei den anderen Runden nicht so. Das will ich nicht wissen.
Ja, und ich finde auch, also welche drei Spieler haben außer Kroos jetzt vielleicht und Neuer, welche drei Spieler haben seine Zeit mehr geprägt beim DFB als Müller, Boateng und
Schweinsteiger?
Lahm.
Gut, okay, nein, klar, aber...
Lahm wollte ich auch gerade bringen.
Aber die, jetzt noch nicht,
nee, aber die waren jetzt nicht so lange da.
Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, ich persönlich würde nur Müller mitnehmen.
Ich würde Hummels noch mitnehmen, um ehrlich zu sein. Weil wir haben keinen besseren Innenverteidiger.
Ich würde eher Boateng mitnehmen.
Na, Boateng hat sich jetzt verletzt.
Ja, ich würde auch, also ich würde Hummels und Müller würde ich.
Ich auch.
Ja, das finde ich gut.
Und Müller könnte wirklich auch ein entscheidender Faktor da sein, in meinen Augen, weil er ja...
der ist ja so ein Turnierspieler
eigentlich. Ja, und also als hängende Spitze da in Sturm zu stellen, wirklich, glaube ich, keine schlechte Idee, weil Werner trifft ja nichts.
Ja.
True, true.
Ja, aber also Hummels würde die Abwehr alleine schon ordnen, hinten. Wir brauchen jemanden mehr in dieser Achse, weil in der Innenverteidigung haben wir keinen Achsenspieler. Süle, seien wir ehrlich, ist nicht gut genug. Rüdiger ist auch nicht auf dem Level.
Nicht erfahren genug, würde ich sagen.
Ja, also im letzten Jahr war er auch einmal nicht gut genug.
Ja, wir driften zwar jetzt wieder ein bisschen ab von Löw und wir wollten ja auch weiterkommen. Wollen wir weitermachen oder?
Ja, ich wollte, genau, wir können es ja vielleicht gleich ansprechen. Müller als hängende Spitze, da gibt es natürlich jetzt einen anderen Kandidaten noch, nach dem Spiel gestern von Chelsea.
Ja.
Und zwar Kai Havertz.
Ja, so den Kai, naja, ich würde sagen, der ist immer noch eher ein Problemfall bei Chelsea. Also ich glaube, Havertz auch durch seine Corona-Erkrankung braucht er erstmal ein bisschen, aber Chelsea jetzt seit dem Trainerwechsel, den ich ja nicht ganz schön fand, weil Frank Lampard eine Vereinsliga, eine schmeißt man ja nie gerne aus dem Club. Erst recht, wie er letztendlich auch gehen musste, fand ich ja sehr abstoßend. Aber jetzt mit Tuchel 11 Spiele, 2 Tore kassiert, noch nicht verloren.
9 Siege.
Und gegen 9 Siege und gegen Man U, Tottenham, Atletico Madrid und Liverpool gespielt. Also das ist schon ein ganz guter Einstieg. Wenn er das so weiterführen kann, dann gewinnen wir die CL noch. Aber
ja, ganz ehrlich, also
ist ja so.
Gemäch.
Wenn er weiter ungeschlagen ist, gewinnt er die CL, seien wir ehrlich.
Genau.
Ja,
das wenn man nie verliert.
Nicht unbedingt, aber
ja, ich wollte gerade sagen, unentschieden.
Ja, gut.
Ja, okay.
Mit 2 Unentschieden kannst du die Champions League verlassen.
Ich traue es denen zu, aber
dann gehört Aussetztorregel.
Ich traue es denen zu, aber dazu müssen die Deutschen mal jetzt besser abliefern. Dann planen, glaube ich, dran.
Ja, also gestern hat Havertz hat ein Tor geschossen, was dann als Eigentor gewertet wurde. Ein Tor geschossen, was, wie ich finde, unberechtigt als Handspiel gekennzeichnet wurde. Das war ein,
ach nee, als Handspiel.
Pardon. Das war ein absolut schönes Tor. Das war wunderschön. Und dann hat er noch einen Elfmeter rausgeholt. Das war sein erstes Spiel, das er gestartet hat seit Januar, glaube ich. Und er hat direkt mal gezeigt, was er kann. Er sah aus, als ob er gerade von Leverkusen gewechselt war. Er hat super viele Bälle erobert. Mir hat das richtig gut gefallen.
Ja. Ja, also ich kann mir jetzt vorstellen, auch einfach für die Deutschen, hat Timo Werner ja auch gesagt, dass es einfach besser ist, wenn Tuchel jetzt an der Seitenlinie steht, einfach weil, also Werner hat es ja selbst gesagt, dass ihm das stark gefällt, wenn ihm auch mal einer auf Deutsch anschreibt.
Hat er gestern auch gut gemacht.
Rüdiger.
Ja.
Ja.
Ja, muss auch sagen, Timo Werners Englisch ist jetzt auch nicht das Beste. Also, wenn man ein paar Interviews von ihm gehört hat, ich hoffe, er arbeitet dran, aber also jetzt no front. Aber kann ich schon verstehen, dass er es gut findet, dass Tuchel ihm ein bisschen auf Deutsch erklärt, was abgeht.
Ja. Ja, aber wie denkt ihr denn, wenn City ist, denn da noch einzuholen?
Nein, trotz der Niederlage gestern glaube ich nicht. Also, die haben jetzt, City hat 15 11. Spiele hintereinander gewonnen, ausgenommen von dem Spiel gestern. Das war dann deren erste Niederlage. Und nehmen wir mal diese Niederlage gegen Man U raus. In diesen 15 Spielen haben sie 5 Tore kassiert. Also die sind auf Hochtouren. Gestern war, das ist halt klar, es ist Manchester Derby. Ich fühle diesen Derby-Vibe bei City gegen United nicht so krass ohne Fans. Also es fühlt sich, finde ich, nicht an, als wäre es irgendwie so, keine Ahnung, Schalke Dortmund.
Da geht es nicht so zur Sache.
Ja, aber wenn man sich so die Statistik anguckt, noch das Spiel gestern, City hat einfach den Ball nicht reingemacht. Das hat nichts funktioniert offensiv. Was ja schon mal Problem war in der Saison, was sie aber dann ja schnell wieder hinbekommen hatten. Und gestern hat es wieder nicht so funktioniert, dann auch noch gegen starkes Manchester United. Dummes Foul ganz früh
Ja, dennoch sind es halt immer noch 11 Punkte Vorsprung vor ManU.
Eben.
12 vor Leicester und dann auch noch 15, Entschuldigung, von Chelsea. Also, das ist halt.
Ja, also. Die werden das Ding nach Hause fahren, Man City. Das, da kannst du mir sagen, was du willst. Man City hat das Ding eigentlich sicher, außer sie verlieren jetzt so wie Liverpool jedes Spiel.
Ja.
Aber das hat City. City ist auch zurzeit, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, das beste Team der Welt.
Na, du musst ja, auch
mal. Unterschreibe ich auf jeden Fall.
Was? Bitte? Was?
Unterschreibe ich. Die sind so gut in den letzten Wochen.
Ja.
Die ja, haben wie viel.
Sieht man ja auch mit der Punkteausbeute.
20 Spiele in Folge gewonnen, glaube ich.
21, glaube ich, oder 16.
Nee, es waren mehr.
Keine Ahnung.
Das war, die haben ihren persönlichen Rekord gebrochen.
Ja, 21 waren es, ja, glaube ich.
Ja. War auf jeden Fall
ist ja unglaublich. Aber ich habe ja gerade schon ein bisschen Liverpool angeschnitten mit der Losing Streak. Ja, wollen wir einfach darüber auch dann noch schlecht reden? Ja,
so, auf jeden Fall krass. Wir
wollten ja eigentlich über den Meisterschaftskampf reden. Ich finde, der gehört jetzt Liverpool wirklich nicht mehr dazu.
Nee.
Was ich gerne nochmal persönlich besprechen oder ansprechen würde, ist Tottenham. Einfach, weil die in den letzten Spielen gezeigt haben, was die machen können, wenn Mourinho nicht Park the Bus spielt. Gareth Bale, Son und Kane spielen unfassbar krass zusammen. Tottenham Offensive absolut krass, Mittelfeld auch mit, wenn Ellie jetzt wieder anfängt zu performen, hat er gerade 2 Tore, 1 Assist in der Europa League abgerufen. Ndombele, hier Heuberg und auch die Defensive ist eigentlich echt gut. Ich glaube, nächste Saison, wenn die ein bisschen konstanter sind, können die auch hoffentlich wieder mitreden um den Titel. Also aber lass nochmal zurück zu Liverpool. Gedacht. Was sagst du, David? Ja.
Am Anfang der Saison hat man das ja auch irgendwie gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Die waren bis zum 11. Spieltag waren die auf Platz 1, dann haben die total abgekackt. Hm. Was schade ist natürlich für mich, aber naja, was soll man machen.
Ich glaube, was Tottenham jetzt ein bisschen zum Verhängnis wird, so wie auch Liverpool, dass sie beides nicht mehr schaffen, international zu spielen.
Doch, das glaube ich also, schon. Ich glaube, sie schaffen es in die Champions League.
Glaube ich sogar nicht. Also es kommt natürlich darauf an, wie die Liga weitergeht. Also wenn Chelsea diese Leistung hält, Leicester wieder zur alten Form zurückkommt. Also in den letzten Spielen lief es ja jetzt nicht so gut, der hat jetzt am Wochenende wieder gewonnen, aber auch eher glücklich. West Ham spielt gerade den Fußball ihres Lebens, habe ich das Gefühl.
Ja.
Nächstes Spiel gegen Man U könnte in Richtungsweise sein. Everton ist wieder zurück in der Spur, auch trotz der Niederlage gegen Chelsea, würde ich jetzt sagen. Und da hat es Tottenham und vor allem Liverpool hat es verdammt schwer. Liverpool, letzten 10 Spiele, 7 Niederlagen. Die Siege waren gegen Sheffield, noch Tabellenletzter, glaube ich. Dann vor irgendwie 9 Spielen gegen West Ham, wo sie noch nicht so ganz auf der Höhe waren, und gegen Tottenham. Also bei Liverpool läuft alles andere.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was ja krass ist, die haben irgendwie 3 Jahre lang nicht an der Anfield Road verloren und jetzt 5 Spiele nacheinander dort verloren.
6
jetzt, ja genau. Ja, es ist total krass. Aber jetzt, also Liverpool würde ich mitgehen, die haben 28 Spiele und 43 Punkte. Tottenham ist aber nur 5 Punkte vom 4. weg und hat ein Spiel weniger.
Ja, aber Everton und West Ham haben beide auch ein Spiel weniger.
Ja, okay, gut, aber die sind trotzdem ja vom 4. erst immer noch dann eigentlich nur theoretisch 2 Punkte weg.
Ja, ich denke, das ist
machbar. Ich glaube, da ist noch viel Spielraum. Weil Leicester auch jetzt am Wochenende wirklich sehr glücklich. Ich habe das komplett live gesehen. Die haben sehr, sehr glücklich gewonnen. Ich habe
nur die Highlights gesehen und das war sehr lucky.
Die waren, also die hätten auch echt nicht meckern können, hätten die das verloren. Und ja, ich kann mir halt vorstellen, wenn die jetzt, weil die auch noch, glaube ich, gegen Chelsea und Tottenham spielen, Leicester, kann ich mir gut vorstellen, dass da echt noch was drin ist für Tottenham. Und hoffe es natürlich auch sehr, aber.
Wo wir aber gerade bei Liverpool waren, also ich schmeiß da jetzt einfach mal sowas rein. Klopp hat zwar heute noch gesagt, dass er seinen Vertrag bis 24 oder 23 erfüllt und davor nicht geht. Aber vielleicht, wenn es so weitergeht, wird es vielleicht doch Zeit, den Hut zu ziehen. Was meint ihr?
Würde ich mitgehen. Nein. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass er das heute so klar gesagt hat.
Ich sag nein. Ich sag, Liverpool wird es nicht machen.
Ich denke ich auch nicht.
Kannst du mir nicht vorstellen.
Gefühlt ist es so wie bei Lampard und Chelsea, nur dass halt Klopp Erfolg hatte und Lampard halt nicht. und der halt jetzt mal vielleicht für eine Zeit aus ist, aber der ist gut begründbar. Ja, klar, jeder hat Verletzungen, aber ja. Deswegen denke ich, dass die Saison jetzt abhaken werden und dann auf jeden Fall nochmal neu versuchen werden. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann werden sie ihn rauswerfen.
Die Sache ist, wo wir gerade über Lampard geredet haben.
Stopp, ich muss zuerst eingrätschen hier. Lampard hatte ja wohl auch Erfolg in seiner ersten Saison, nur mit der Jugendmannschaft den vierten Platz zu holen, ins FA Cup Finale zu kommen und in seinem zweiten Jahr als Trainer. Wo ist das denn kein Erfolg?
David hat von Titeln geredet.
Ja. Ja. Und kurze Titel Sache.
Titel sind in Vereinen wie Liverpool und Chelsea sehr wichtig.
So viel.
Also da geht es nicht darum. Platz 4 oder so ist, es ist eine super Leistung, das will ich gar nicht abstreiten. Platz 4 mit der Jugendmannschaft, FA Cup Finale, alles super. Aber es haben die Titel gefehlt und jetzt am Ende hat es nicht mehr funktioniert. Und Tuchel hat diese Titel nach Liverpool gebracht und zwar noch zwei große Champions League und danach der ersehnte Premier League Titel. Und Liverpool wird, also Liverpool, die Fans tragen Klopp fast wie ein Gott, also nicht so krass übertrieben, aber die sind schon sehr hinter ihm. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ihn diese Saison rauswerfen. Ich sehe es einfach noch nicht.
Die Sache ist, Mo und David, und wo wir jetzt auch gerade über Lampard gesprochen haben, es gibt ja das Liverpool-Äquivalent zu Lampard, Steven Gerrard, der dieses Jahr einen unfassbaren Job bei den Rangers macht.
Ja.
Die Rangers aus, die irgendwie seit 10 Jahren gefühlt eine Witzfigur sind in Schottland, zum Titel geführt, glaube ich, nicht ein einziges Spiel verloren.
Ja.
Mhm. Also es gibt ja prinzipiell den, das ist ja schon auch, ich glaube, Klopp hat das ja immer schon gesagt, Gerrard wird der nächste Trainer. Der hat jetzt 2 Jahre lang richtig, richtig gut performt in der schottischen Liga, die nicht einfach ist, vor allem bei einer Mannschaft wie den Rangers, wo es eigentlich einen klaren Kandidaten für den Titel gibt, nämlich Celtic, die irgendwie auch die letzten 9 Jahre den Titel geholt haben.
Ja,
also ich glaube, das spricht halt nochmal dafür, weil es gibt, ganz klar, haben sie schon einen fertigen nächsten Trainer, der auch jederzeit, wenn er gerufen wird, genauso wie Lampard, kommen wird, der jetzt schon wirklich bewiesen hat, Lampard war die vorherige Saison in den Playoffs in der zweiten Liga. Das ist nicht das Gleiche, wie den Titel zu gewinnen in der ersten Liga, wo ganz klar feststeht eigentlich, wer Jahr für Jahr den Titel gewinnt.
Ja, die sind halt jetzt einfach schon Meister.
Genau, die sind jetzt im März Meister.
Ja.
Also das, was ich halt anbieten würde mit dem Löw-Abgang, ist halt diese Weiterleitung von Klopp dann nach der EM, dass er dann halt den Nationaltrainerposten übernimmt, was sich ja, soweit ich weiß, auch sehr viele Deutsche wünschen. Und Gerrard könnte halt dementsprechend dann den Liverpool-Platz übernehmen, wenn... Also ich glaube sogar, es kommt dazu, wenn Klopp und Liverpool weiter solche Leistungen abrufen wie jetzt. Wenn die jetzt weiter die Spiele verlieren und nichts gewinnen, dann
natürlich, aber ich
denke, dann sehe ich dort so einen. Ja, also ich würde es denen gönnen, aber.
Ja, ich weiß, dass du ja einen Hass gegen die hast, der nicht begründet ist, aber.
Ja. Also ich habe gerade mal nochmal Glasgow Rangers nachgeschaut. In der Liga 28 Siege, 4 Unentschieden. Und 9 Tore kassiert in 32 Spielen.
Das ist echt krass.
Das ist schon einigermaßen okay.
Heftig. Ist schon eine Ansage.
Auf jeden Fall. Und ich sehe da auch nicht, also ich sehe nicht, wenn es gibt gefühlt, ich glaube nicht, dass er noch viel mehr da machen kann und auch nicht unbedingt viel mehr noch lernen kann, um ehrlich zu sein, bei den Rangers jetzt. Ich glaube, er müsste noch mal eine weitere, bessere Station gehen. Und ich sehe keinen besseren Zeitpunkt, um jetzt zu Liverpool zu gehen.
Ja.
Weil er müsste jetzt nochmal woanders eine Station anfangen, wo er vielleicht dann doch nochmal 2-3 Jahre braucht.
Nicht mal unbedingt, weil, also, sind ja Europa League. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja, also klar, es ist jetzt keine Top-Liga gewesen, aber trotzdem
sind da sind sie auch noch drin übrigens.
Ja, genau. Deswegen Europa League. Das erreichst du ja nicht mal mit den meisten Clubs in den Top 5 Ligen. Deswegen muss er jetzt nicht unbedingt was lernen da noch.
Ja, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ja, Gerrard holt jetzt den Titel dort in der schottischen Liga. Wo würdet ihr denn jetzt Gerrard hintun? nach so einer Saison. Den kannst du ja jetzt nicht zu so einem Team wie Burnley oder so schicken.
Nee, aber ich finde, Liverpool ist einfach noch zu groß.
Aber also, wohin klar, denn?
Das ist die Frage. Aber ich finde, Liverpool ist einfach noch ein Jahr zu früh. Aber halt dieser Zwischenschritt, da irgendwo anders hinzugehen, ist irgendwie schwachsinnig. Ja. Weil in einem Jahr kannst du wenig machen. Genau,
das ist, was ich auch meinte.
Genau, und nochmal bei den Rangers, eine Saison ist eigentlich eine verschenkte Saison. Und deswegen ist es, aber ich sehe diesen Schritt von jetzt im Sommer, von den Rangers zu Liverpool, den sehe ich noch nicht. Weil klar, er holt die Liga, dominiert da komplett durch, aber Europa League schaue ich mir gerade mal an. Klar, sie sind weitergekommen, aber es sind auch eher knappere Spiele dabei.
Ja, total.
Also, es könnte funktionieren, klar, es liegt auch am Team. Er hat mit den Rangers da jetzt hier kein super Team. Aber ich weiß nicht, ob das mit Liverpool schon reicht. Aber es ist natürlich die berechtigte Frage, wohin dann mit ihm?
Die Frage für Liverpool ist halt, geht man das Risiko? Oder bleibt man vorerst bei Klopp? So, also ich wär auf jeden Fall fürs Risiko, einfach damit Klopp der Nationaltrainer wird. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Risiko schadet ja nie. Und ich würde sagen, Gerard hat sich auf jeden Fall verdient. Und auch als Vereinslegende. Die Fans werden ihn ja genauso akzeptieren, wie Lampard von den Chelsea-Fans akzeptiert wurde. Also, ich glaube, der wird schon sehr viel Rückhalt haben dann bei Liverpool. Und
ich finde auch, Trainererfahrung ist jetzt auch ein bisschen überbewertet, in meinen Augen, weil es gibt einfach viele Trainer, die es halt einfach als ersten Job einfach mal super hinbekommen, wie jetzt zum Beispiel sogar. Und warum sollte er dann nochmal irgendwo hingehen, was ihn auffällt? Also,
safe.
Ja. Wie zum Beispiel in der zweiten Liga. Ich glaube, die ersten vier sind alle bei ihrer ersten oder zweiten Station. Das zeigt auch, dass das halt einfach nicht unbedingt nötig ist.
Ja, genau.
Ja. Gut. Aber ich finde, die Diskussion müsste man nochmal am Ende der Saison aufgreifen, wie dann Liverpool abgeschnitten hat unter Klopp. Können wir ja darüber nochmal vielleicht kurz sprechen am Ende, bei so einem Season-Rückblick. Würde ich jetzt aber überleiten zum Talent, weil Adam hat da wieder einen tollen Spieler rausgesucht. Erzähl mal.
Genau, diese Woche geht es wieder um einen ganz jungen, und zwar Justin Deal. Der ist gerade im November 16 geworden. Ist das jüngste Talent in der Talentschmiede des ersten FC Kölns. Der hat mit 15 schon einen langfristigen Vertrag bekommen. Es gibt jetzt diese Saison, hat er sich einen Kreuzbandriss zugelegt und zusätzlich, also dann wurde die ganze Liga abgesagt wegen Corona, deshalb hat er diese Saison erst 3 Spiele, stand aber alle 3 Spiele direkt in der Startelf. Hat leider diese Saison auch noch keine Torbeteiligung, aber er ist gerade von einem Kreuzbandriss zurückgekommen, glaube ich. Und ja, was andere gute Statistiken sind, die ich euch aufzeigen kann, sind die im letzten Jahr. Und zwar hat er da in 11 Spielen 9 Tore und 11 Assists aus seinen Zetteln. Und das sind überragende Zahlen. 20 Scorer-Punkte in 11 Spielen.
Ja, das ist schon eine Ansage. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Der hat auch schon für die deutsche U16 gespielt. Hat dort in 5 Spielen 2 Tore. Und ich habe euch ein kurzes Zitat rausgesucht von Stefan Ruttenbeck, welcher der U19-Trainer ist. An ihm werden wir alle noch viel Spaß haben. Er hat ein unfassbares Potenzial. Dieser Trainer hat in einem Interview auch gesagt, dass er noch größeres Potenzial hat als Florian Wirtz, der ein Jahr älter ist. Und ich glaube, mit dem hat Köln jetzt einen gebunden. Die haben ja leider Florian Wirtz nicht geschafft zu binden bei Köln. Der hat ja Ufer gewechselt und ist jetzt bei Leverkusen. Aber mit Justin Deal haben die ein vielleicht genauso gutes Talent, der in der hängenden Spitze spielt. Und ich glaube, auf den können wir uns freuen in den nächsten Jahren.
Haben die den Mann schon hochgezogen? Auf
jeden Fall auf Spuren von Mokoko verletzt. Ja.
Genau.
Stimmt.
Ja, die haben ihn schon hochgezogen. Also der Trainer mit den Profis war noch nicht im Kader oder so, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange dauert.
Ja, aber er trainiert jetzt schon mit den Profis.
Genau.
Das ist wichtig für die Zukunft, weil die Jugendmannschaften ja alle nicht trainieren dürfen und so wegen Corona. Das ist schon mal gut, dass er dann hochgezogen wird. Mal ist schlau gemacht für Köln. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn er mit 16 Jahren noch nicht im Kader ist. Nein, hat ja noch genügend Zeit.
Ja, und was halt wirklich krass ist, ist, dass er mit 15 bereits einen Profivertrag unterschrieben hat. Das ist das Verrückte.
Also,
dass der das Kreuzband dann in Zukunft dann auch hält und jetzt nicht irgendwie sich das durch seine Karriere dann durchzieht.
Ja.
Und ich glaube, dann ist es auf jeden Fall ein vielversprechender Mann.
Auf jeden Fall. Ich glaube, auf den können wir uns freuen.
Hat er sich für Deutschland so safe entschieden oder schwebt Ghana da auch noch in? Ist Ghana auch noch eine Option?
Ehrlich zu sein, ich kann mir, das war jetzt bei Musiala ein großes Thema, aber ich glaube nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Spieler für Ghana entscheidet, einfach weil da die Perspektive nicht so groß ist. Bei Musiala war es ja ein anderes Thema, jetzt ob England oder Deutschland. England hat die beste Talentspieler auf der Welt. Der hat sich jetzt glücklicherweise auch für Deutschland entschieden, aber ich glaube, sonst Moukoko könnte ja auch für, ich meine, Ghana spielen.
Aber ganz kurz mal, also ich sehe hier nirgendwo bei Transfermarkt, dass der irgendwie gerne nahe ist und er hat ja auch schon in der Deutschland U16 gespielt.
Genau.
Du musst einfach nur auf den Steckbrief gehen.
Dort Kamerun ist
Ghana. Ja, da steht da auch bei mir noch Ghana, aber ich glaube, das ist ein Mann für Deutschland.
Ja. Glaube ich auch. Hoffe ich auch. Also, und dann, ich bin ehrlich, ich finde, vor allem mit Musiala auch, haben wir die drei besten Offensivtalente auf der Welt. Mit Wirtz, Musiala und Moukoko.
Ja, ich glaube, hat Deutschland schon ziemlich viel Glück.
Da haben wir jetzt echt, es wird ja viel gehatet, ja, Deutschland, die haben echt jetzt eine schlechte Jugendarbeit. In der Breite vielleicht, aber wir haben jetzt die drei vielleicht besten Talente auf der Welt. Und das kann richtig Spaß machen.
In England wird auch immer ein bisschen zu viel gehypt.
Auf jeden Fall. Also,
das stimmt
auch. Greenwood und so, die kommen, finde ich, nicht ran an die drei, wenn es um Potenzial geht.
Ja, also ich finde, das ist noch alles sehr schwer abzuschätzen, so erst recht, was so Moukoko angeht. Der hat ja jetzt noch nicht so viele
Spiele gemacht. Aber der lässt es auf jeden Fall schon andeuten, weil er hat ja jetzt schon die ersten Tore gemacht.
Genau.
Und ich finde, Wirtz lässt das auch ganz gut andeuten, wenn er jetzt innerhalb von einem Jahr einfach schon vielleicht zu EM fährt.
Also. Ja, und der ist ja immer noch 17, das ist unglaublich.
Ja.
Der hat ja jetzt leider auch Corona.
Ach so.
Ja.
Na dann, gute Besserung.
Gute Besserung an die Jungs.
Gute Besserung.
Aber auch Musiala, da hat Deutschland echt auch nochmal Hut ab an Löw, dass er geschafft hat, den rüberzuziehen.
Ja.
Weil das ist ein absoluter Top-Spieler für die Zukunft. Verdient jetzt 100.000 Euro die Woche bei den Bayern.
Ich wollte auch gerade sagen, das spielt auch eine große Rolle, denke ich, weil der hat anscheinend Bock, hier zu bleiben.
Ja,
über 5 Millionen im Jahr würde ich mitgehen.
Ja, nee, der wird früher oder später sowieso nochmal vorzeitig verlängert und verbessert, der Vertrag,
glaube ich. Ja. Safe.
Aber das sind allgemein viele Bayern-Verträge offengelegt worden, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also insgesamt sagen wir hier gefühlt am Ende jeder Folge, dass Deutschland das beste Jugendteam hat.
Nein, nicht unbedingt, aber ich glaube, die kriegen ja die ganze Zeit Hate ab, dass sie irgendwie nicht genug Talent haben, aber wenn die jetzt langsam, also wenn sie wirklich weiter so gut arbeiten und jetzt auch David, wenn die, wie sprichst du den mal bitte aus, euren Innenverteidiger? Ich kriege das, glaube ich, nicht so gut hin.
Ciao. Ich glaube, es ist Ciao, ja.
Wenn die den auch noch rüberziehen von Finnland, was ja der Plan ist, dann haben wir auch Innenverteidiger echt langsam gute...
Ja, also das Problem an der deutschen Jugend war halt der 01er, 00er Jahrgang, würde ich sagen, dass da halt nichts gekommen ist. Aber
und auch 99, 98, 97, also 97 vielleicht noch Neuhaus und so,
aber wir sind auch eher schwächer.
Genau. Wir hatten jetzt ein paar schlechte Jahre.
Kritik kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, aber sie haben es gut ausgebadet jetzt die letzten Jahre.
Und auch, also jetzt 2001, ne? Martin Dardai sah sehr stabil aus in den ersten drei Bundesliga-Spielen.
Ja,
macht einen guten Job. Schön anzugucken.
Genau.
Und unser Standardspezialist.
Wir mal hoffen, dass dann der neue Bundestrainer den Daden dann da zusammenbekommt und die ganzen Talente richtig einsetzt, damit wir wieder Weltmeister und Europameister
werden. Genau, hoffentlich.
Dann war's das.
Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab.
Jo. Ja, wartet noch kurz vom Ende. Kurze Tipps für die CL heute Abend. Dortmund oder Sevilla oder Porto gegen Juve?
Ich hoffe Dortmund und Porto.
Überraschung, Porto macht.
Ich glaube, ich auch. Macht's. Und Dortmund auch.
Ich mache genau den anderen Tipp. Ich sage Sevilla und Ronaldo. Juve.
Ja, gehe ich mit. gehe ich mit David mit. Gut, dann war es das für heute.
Porto und Dortmund.
Jawohl, gut, dann haben wir hier zwei Teams. Sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao. Folgt uns auf Instagram überall. Ciao.